auf mit einem offenen Auge, offenem Geist und vor allen Dingen das Wichtigste, fast einem offenem Herzen durch das Leben. Und wenn ich irgendetwas sehe, was sich in mir verbindet, dann überprüfe ich das, ob das für mich was sein könnte oder für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Es geht ja nicht immer nur um mich.
Moin, moin, Hamburg!
Nein, es geht nicht nur um ihn. Genau genommen geht es in Jan Schierhorns Leben fast immer um andere, so scheint es jedenfalls. Der Gründer von Das Geld hängt an den Bäumen und Unternehmer ist ein Ideengeber, einer, der Hamburg zu einem besseren Ort machen möchte, ganz faktisch mit Äpfeln und Bäumen unter anderem. Er ist, wenn man so will, ein Förster für gute Ideen. Was das genau heißt? Das erfahrt ihr in diesem Podcast. Erst einmal möchte ich euch mit einem ehrlichen Moin begrüßen. Schön, dass ihr hier vorbeischaut oder besser hört. Das ist der Podcast vom Hamburger, dem großformatigen Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seine Zentrale hat der Hamburger im Stellerhaus, nur ein Steinwurf von der Elbe und ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt. Aber sein Blick geht natürlich weit über den Horizont hinaus. Viermal im Jahr stellt euch das Redaktionsteam die Hamburgerinnen und Hamburger vor, die diese Stadt so besonders machen. Allesamt LeidenschaftstäterInnen und Charakterköpfe, Kreative, MacherInnen und Visionäre. Nicht alle von ihnen stehen im Rampenlicht, aber sie alle hätten es verdient. Einige von ihnen kommen in diesem Podcast zu Wort. Ich bin Regine Marxen, freie Autorin beim Hamburger und Podcasterin aus Hamburg. Und ich habe die große Freude, die spannendsten BewohnerInnen dieser Stadt für euch vors Mikrofon zu laden. Jan Schierhorn habe ich in meinem Büro in der Billrothstraße getroffen. Es war unser zweites Treffen. Ich habe ihn im Vorfeld bereits einmal interviewt. Wie damals war sein Tag gut gefüllt mit Terminen. Kann ich den Termin verschieben, fragte er zuvor. Ja, super, ich komme eine Stunde später. Das ist kein Wunder, der Mann hat 10 Unternehmungen, er tanzt auf vielen Hochzeiten. Trotzdem, als ich ihn traf, war er ganz da, hörte zu, wirkte nicht gehetzt. Respektvoll, freundlich, humorvoll, nahbar. Wenn er im Gespräch sagt, ich habe eine Gänsehaut, dann ist das tatsächlich so. Jan Schierhorn arbeitet ohne Fassade. Er ist das, was man real nennt. Das ist eine Gabe, eine, die er auch durch Das Geld hängt an den Bäumen, vor allem aber durch seine Kinder wieder entdeckt hat. 3 Kinder hat er. Er selber ist Scheidungskind, ein waschechter Hamburger ohne feste Wurzeln, bis eben die Kinder kamen. Wie wird man ein guter Vater? Vielleicht, indem man Dinge verändert, vor der eigenen Haustür. Am Ende zählen Taten, zum Beispiel diese. 2007 stand dieser Mann in seinem Garten, um ihn herum Apfelbäume, am Boden Streuobst. Äpfel, die vor sich hingammeln, ungesehen und ungenutzt, verlorenes Potenzial. Jan Schierhorns Hirn rattert und spuckt eine Geschäftsidee aus, die seit 2008 unter dem Namen Das Geld hängt an den Bäumen firmiert und die nicht nur sein Leben veränderte. Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat das Unternehmen heute. Hinzu kommt ein Pool an freien Kräften und EhrenämtlerInnen. Gemeinsam betreiben sie einen der wohl fairsten Saftläden dieser Stadt. Sie sammeln Streuobst in und um Hamburg, verarbeiten es zu hochwertigen Getränken und schaffen dadurch Arbeitsplätze für diejenigen, die Schwierigkeiten haben, ihren Platz in unserem leistungsorientierten System zu finden. Inzwischen führt Nancy Menk den Laden. Jan Schierhorn begleitet ihn noch, aber eigentlich beginnt er sich von ihm zu lösen. Das Baby ist groß, es soll alleine laufen. Und Jan? Der pflanzt Bäume im Fame Forest und im Gedanken im Garten der Courage. Was das ist, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß.
Wenn Hamburg ein Apfel wäre, wie würdest du ihn charakterisieren?
Süß-säuerlich, kräftiges Rot, da denke ich ans Wappen. Und ich glaube, das wäre dann der Ingrid Marie, dem ich vielleicht der Stadt zuordnen würde.
Leicht säuerlich?
Ja, so charaktervoll. Also Hamburg hat Ecken, hat Kanten. Es gibt hier aus Cuxhaven noch Seeluft, die zu spüren ist. Wir haben Gezeiten in der Elbe. Das heißt, also ein leicht sprödes Umfeld und das passt, glaube ich, ganz gut zum Apfel Ingrid Maria.
Ich frage das natürlich nicht ohne Grund. Der Apfel spielt in deinem Leben schon eine wichtige Rolle. Ja. Du bist der Gründer von Das Geld hängt an den Bäumen. Das ist ein Social Business, das du hier in Hamburg erdacht hast. Wie wichtig ist denn Hamburg für dich als Standort für dein Social Business namens Das Geld hängt an den Bäumen?
Ja, Hamburg ist für mich eigentlich alles. Alles das, was ich kann, was ich bin, woher ich komme, fußt auf dem Fundament dieser Stadt. Also ich bin, ich weiß gar nicht, wie vielte Generation bin ich Hamburger. Ich bin leidenschaftlich gern Hamburger. Ich mag diese Stadt, alles, was mit ihr zu tun hat. Ich kritisiere die Stadt auch. Also es ist alles sehr, wie ein Familienmitglied. Und wenn ich mir überlege, dass ich als unternehmerisch denkender und sozial eingestellter Bürger mir irgendwie ein Umfeld aussuchen könnte, wo ich das, was ich tue, auch gut machen kann, dann wäre das eine Stadt wie Hamburg. Also ich würde, glaube ich, hierher ziehen, wenn ich nicht schon hier wohnen würde.
Und wie du schon angedeutet hast und gesagt hast, du bist ja auch wirklich ein Hamburger.
Ich bin ein Hamburger.
Du bist ja auch groß geworden.
Kein Quietje, ich bin ein Hamburger.
Das Geld hängt an den Bäumen gibt es ja bisher auch nur in Hamburg, oder? Macht ihr das auch in anderen Städten? Rein theoretisch kann man ja alle Streuobstwiesen dieser Welt beackern und Saft draus machen, oder?
Ja, also uns gibt es aktuell in, ich sag mal, der Metropolregion Hamburg. Das heißt, um den Schornstein des Rathauses vielleicht im Umkreis von, einige Ausnahmen mal abgesehen, von ungefähr 100 Kilometern. Wir haben natürlich auch in Hannover oder in Wolfsburg oder in anderen Städten an der Küste, Nordost, hier haben wir auch hier und da mal einen Kunden oder eine Kundin. Aber wir sind eigentlich hier in der Stadt, mit der Stadt verbunden, weil eine Idee dieses Themas ist ja, regionale Ressourcen zu nutzen und dadurch was Gutes zu schaffen. Und da macht es keinen Sinn, das, was wir hier abfüllen, irgendwie nach München zu karren, weil die haben genau das gleiche Ressourcenthema auch. Ich habe irgendwann gesagt, das Thema Welt retten ist eine ganz tolle Sache. So, da tue ich auch mit meinem Team den Beitrag. Ich habe ein Wahnsinnsteam, aber es ist natürlich auch zu gucken, wo sind die persönlichen Grenzen. Und das, was wir hier machen, gilt für viele schon als Blaupause, als Leuchtturmprojekt. Und dann sollen um Gottes Willen das die Leute irgendwo anders nachmachen. Das ist ja so kleinteilig, man kann es ja leicht nachmachen. Man braucht nur Zeit, ein bisschen Geld, ein Netzwerk, engagierte Leute. Und das findet man in irgendeiner Konstellation, wenn man dann sucht und das machen möchte und auch ein bisschen Atem mitbringt, überall.
Also eigentlich alles ganz easy.
Nein, also es gibt natürlich viele kleine und größere Hürden, viele Bedenken, je nachdem, mit welchem Klientel man zusammenarbeitet. Also ich habe ja angefangen am Anfang mit der, damals hießen sie noch Winter- oder Werkstätten, jetzt heißen sie Elbe-Werkstätten, zusammenzuarbeiten. Und das war sehr ungewohnt für viele, dass ich dann als sozial engagierter Unternehmer, ohne dass ich persönlich mich bereichern wollte, erstanden und sagte, hallo, ich habe eine tolle Idee, was wollen wir was da machen? Haben die immer nach dem Haken gesucht. Und das hat natürlich, war ein bisschen schwierig, weil das war zu viel, keine Grundstimmung des Misstrauens, aber viele Dinge, die ich gemacht habe, wurden natürlich doppelt und dreifach hinterfragt, was viele Prozesse sehr verlangsamt hat. Und da ich unternehmerisches, eigenverantwortliches Handeln gewohnt war, also ich kann heute mir was überlegen, was ich dann morgen umsetze, wenn es alles gut läuft, da habe ich etwas Demut lernen müssen, weil es halt andere Prozesse auch in anderen großen Einrichtungen gibt. Und die Leute, die sich für Menschen mit Behinderungen in unserer Stadt einsetzen, haben halt ihr System. Ich habe meins und das musste man abgleichen. Und das ist manchmal ungewohnt.
Was hat sich für dich verändert, ganz persönlich, durch das Geld hängt an den Bäumen?
Ja, also erstmal, dass es überhaupt zu dieser Öffnung, etwas Soziales, was Altruistisches zu tun gekommen ist, gab es die Veränderung in meinem Leben schlechthin. Und das war Nummer eins meine große Tochter, Nummer zwei mein mittlerer Sohn, Nummer drei meine kleine Tochter, die einfach einen Wandel in vielen Themen teilweise schleichend bei mir ausgelöst haben. Ich kann das ganz gut vergleichen mit den, als Unternehmer hat man, dann macht man und tut man und man kriegt zwar immer mal Herausforderungen, Gegenwind und so weiter. grundsätzlich waren, aber für mich schon so als Alpha-Tier geprägter Mensch, Unternehmer, war immer, waren viele Antworten auf viele Fragen im Leben waren schon klar. Mhm. Aber ich habe lernen müssen, dass es halt die Antworten, die ich mir herausgearbeitet hatte im Leben, halt oftmals die Antworten eines Singles waren oder eines Menschen, der nur ein Verantwortungskokon erlebt hatte. Und mit meinen Kindern habe ich gemerkt, gerade als sie angefangen haben zu sprechen, dass sie dann Fragen gestellt haben und meine alten Antworten nicht mehr gepasst haben. Und da ich mir in der Mangelung einer ständig präsenten Vaterfigur viele Antworten selbst geben musste und mir vor allen Dingen immer geschworen habe, wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, möchte ich diese auch authentisch, wahrhaftig durch ihr Leben, solange ich noch Einfluss darauf habe, führen. War es mir wichtig, klare, sinnvolle Antworten zu geben. Und die hatten nichts mit meinen alten Antworten zu tun, deshalb musste ich mir neue geben, neue suchen, neue finden. Und so ist es dazu gekommen, dass ich diese ganzen Warum-ist-das-so-Fragen halt für mich komplett neu sortiert habe und gemerkt habe, dass Dinge, die ich bisher so in meinem Leben gemacht habe, zukünftig anders machen wollte. Und ein Keim, der schon ganz lang in mir unter Ausschluss des Sonnenlichtes offensichtlich sich hingewirkt hat, hat dann Sonnenlicht bekommen und konnte anfangen zu wachsen. Und das war eben meine soziale, meine altruistische Seite.
Hast du deinen Kindern jemals verraten, was die bewegt haben?
Was
die veranlasst oder bewegt haben in dir? Dass die irgendwie auch Auslöser waren?
Ich glaube nicht, dass ich meinen Kindern jemals gesagt habe, das mache ich, weil du damals die Frage gestellt hast. Aber ich gehe sehr offen damit um, was ich warum mache. Und meine Kinder wissen sehr genau, dass neben dem, ich brauche ja auch ein paar Schuhe, um sie anzuziehen und die Heizung muss ja auch irgendwie bezahlt werden und irgendwie was zu essen soll ja auch auf dem Tisch. Das heißt, mein Leben braucht natürlich auch eine betriebswirtschaftlich funktionierende Seite. Da ich aber damals gesehen habe, dass wenn meine Kinder irgendwie gefragt wurden, ob wir in einem tollen Haus gewohnt haben, also super, die haben nie von irgendeinem Konzept geschrieben, was mein Vater irgendwie geschrieben hat, sondern die haben immer davon gesprochen, Papa macht Saft. Das ist natürlich auch faktisch, es ist leichter zu erfassen und schmeckt auch besser. Man kann es auch viel, viel leichter und glaubwürdiger erklären und viel kindlicher erklären. Aber da bei dem einen ist es halt eine Mischung aus Kopf, viele Ideen und dieses Machertum, was umsetzen zu wollen. Bei dem anderen ist eine riesengroße Portion Herz, wenn nicht sogar Seele dabei. Und das haben meine Kinder in mir in einer Form geweckt, wie ich sie vorher nicht kannte.
Welche Schorle mögen die denn am liebsten?
Mein Sohn mag am liebsten Simon, das ist Apfel-Johannisbeerschorle. Und meine Töchter mögen beide Apfel Rhabarber, das ist Olaf, und die normale Apfelschorle Samuel. Aktuell haben wir, ich weiß nicht, ob das dazu kommt, wir haben eine andere Schorle noch aufgelegt, die Apfel-Ingwer-Schorle, aber vielleicht kommen wir dazu später. Das wird gerade der Renner in der Familie.
Der Renner? Ja. Aber erzähl mir.
Ich mache ja viele unterschiedliche Sachen und vor 2 Jahren hat ein Freund, der ist PR-Chef der Barclaycard Arena hier in Hamburg, hat mich gefragt, wir waren schon häufig im Austausch zu das Gelting an den Bäumen und dann ging es darum, dass gebrieft wurde, wir brauchen ein schönes Nachhaltigkeitskonzept für die Arena, in kurzen Worten formuliert. Und daraus entstanden ist eine total schöne Idee, die heißt Fame Forest und die ist ganz einfach, jeder Star, der in der Barclaycard Arena spielt, Mann, Frau, Gruppe, Tiere, was auch immer, die bekommen einen Baum gespendet von der Barclaycard Arena. Und so entsteht Baum für Baum, Star für Star ein Wald, der Fame Forest. Und das ist mittlerweile in einer stehen ein paar hundert Bäume auf dem Wasserschutzgebiet von Hamburgwasser in, meine Güte, wo ist das denn? Ich habe ein Namensgedächtnis, fällt mir später wieder ein. Und die Idee ist, nicht nur Bäume zu pflanzen, es entstehen dort halt kleine Biotope. So, wir haben Wildblumenwiesen, wir haben eigene Bienenvölker, die dort an gesiedelt werden. Wir haben teilweise Wildbienen, die ausgesetzt werden und schaffen eben aus einem ganz normalen Stück Land ein wirkliches Biotop, wo Biodiversität in einer ganz anderen Form wieder anfangen darf zu leben und so ein Kontrapunkt auf die Industriesteppen, die überall, auch in Hamburg oder Hamburger Umland entstehen, geben. Und beispielsweise ist dann, habe ich Atze Schröder kennengelernt, im Gespräch kam dann die Idee, und das war der Wahnsinn, kurz vor dem ersten Lockdown, Corona-Lockdown, hatte er eine Show in der Barclaycard Arena zum Valentinstag. Er ist der Liebe hierher gezogen, wegen hierher gezogen. Und hat gesagt, ja, er hat so einen Baum geschenkt bekommen von der Barclaycard Arena in dem Wald und hat so Bilder gezeigt, hat sein Bühnenprogramm unterbrochen. Und dann meinte er, also, er hätte sich da was ausgedacht. Ich kriege Gänsehaut nach wie vor, wenn ich das sage, weil ich war dabei und es ist halt total schön gewesen, dass er gesagt hat, wisst ihr was, dreht euch mal um, guckt mal nach rechts, nach links, nach oben, nach unten auf die Ränge und alle, die ihr hier seid, ausverkauftes Haus, euch schenke ich jetzt einen Baum. Das heißt, er hat so aus dem Stand heraus den Leuten, die das erst gar nicht, das war ganz witzig, verstanden haben, was passiert, dann, ja, und dann haben die Leute gemerkt, was das denn bedeutet, tatsächlich umgetreten, hey, wir sind Wald, wir sind hier ein Wald. Und so ist Atzes Witzewald entstanden als Spin-off des Fame Forest. Also der Fame Forest kriegt sozusagen Brüderlein und Schwesterlein und schafft tatsächlich das, was wir uns vorgestellt haben, nämlich ja, nach außen was Schönes zu kommunizieren, was Ökologie, Naturschutz, Umweltschutz leicht macht. Und eine Idee, um mal auf die Frage zurückzukommen, eine Idee ist halt, auch eine Schorle herauszubringen. Schorle können wir machen. Und da haben wir mit Atze Schröder und Till Hoheneder, das ist ein bester, längster Freund, haben wir dann eine Apfel-Ingwer-Schorle kreiert. Und die ist jetzt auf den Markt gekommen. Das Besondere dabei ist, dass auf dem Halsetikett sind jetzt Atze Schröder und Till Hoheneder als zärtliche Cousine mit ihrem Podcast, haben über so einen kleinen QR-Code, der auf die Flasche gedruckt ist, kann man mit seinem Handy da rangehen, gibt es eine Grußbotschaft und so weiter. Und das Ziel dabei ist, dass dieses Etikett ständig wechselt und immer wieder neue Stars da drauf kommen, die nämlich auf ihr Geld verzichten. In der gesamten Kette, sowohl die Mosterei als auch die Logistiker, als auch die Designer, also alle verzichten auf den Teil, der wirklich nachher den Gewinn ausmachen würde und decken ihre Kosten. Und daraus sammeln wir halt Geld, um nachher daraus wieder Naturschutzprojekte zu fördern. Arbeiten viel mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein zusammen, tolle Partner, haben riesige Flächen und nicht ganz in Hamburg erfasst, in Hamburg. Metropolregion Hamburg, genau.
Da ist sie wieder, die Metropolregion. Das klingt alles sehr arbeitsintensiv. Wer dich googelt, den Namen Jan Schierhorn, stellt ja auch fest, dass du ganz viele Professionen hast. Wie würdest du eigentlich selber deinen Beruf bezeichnen, an deinen Berufsbezeichnungen benennen, definieren?
Ich habe vor ganz, ganz am Anfang des Projekts, 2008 oder 2009 war das mal, hat mich der hervorragende Harald Willenburg von Brand 1 interviewt und hat mir, nachdem er fertig interviewt hatte, diese Frage gestellt, die du mir gerade gestellt hast. Und da habe ich ihm gesagt, du hast mich da interviewt, sag du mir doch mal, was ich mache, weil ich kann keinen Namen dafür finden, weil es sehr viele Disziplinen bedient. Und dann hat er mir von einem persischen Prinzenbrüderpaar erzählt, die irgendwie durch die Welt geritten sind. Und der eine der beiden, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, hat ständig Sachen gefunden, die er gar nicht gesucht hat. Im Nordischen wäre es wahrscheinlich Pippi Langstrumpf, die Sachenfinderin. Und das bezeichnet das irgendwie ganz gut. Ich laufe mit einem offenen Auge, offenem Geist und vor allen Dingen das Wichtigste, fast einem offenen Herzen durch das Leben. Und wenn ich irgendetwas sehe, was sich in mir verbindet, dann überprüfe ich das, ob das für mich was sein könnte oder für die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Es geht ja nicht immer nur um mich. Wenn ich irgendwie sehe, dass, weiß ich nicht, das Auto mit dem Gurt, vielleicht wäre es ein anderes Material, was ich irgendwo entdeckt habe, das Bessere, dann gucke ich, ob ich im Freundeskreis jemanden habe, der vielleicht Autozulieferer ist und sagen, hey, ich habe keine Ahnung, ich will dafür nichts haben, aber ich habe eine Idee, vielleicht kannst du etwas anfangen. Und das bereichert mein Leben ungemein. Ich muss nicht alles selbst machen.
Und innerhalb von Das Geld hängt an den Bäumen hast du ja auch nicht mehr die Geschäftsführung. Das macht Nancy Menk.
Ja, Nancy ist ein Goldschatz. Also die verbindet eigentlich das, was ich so lange mir gewünscht habe, halt sowohl dieses Herzliche, aber auch das Beherzte. Mhm. Also Seele und Durchsetzungskraft vereint Nancy in einer Weise, die ich sehr, sehr schön finde und die ich auch selten bei Menschen als Wesenseigenschaften so kennengelernt habe.
Und was machst du? Was ist deine Funktion innerhalb dieser
Organisation? Wenn man nicht Frühstücksdirektor sagen soll. Ja, ich habe mich zweimal vor der gesamten Belegschaft verabschiedet. Ich habe gesagt, so, jetzt kommt die neue Generation. Und zweimal hat es nicht geklappt, aus unterschiedlichsten Gründen. Und hatte was mit Corona, mit Schieflage des Unternehmens und so weiter zu tun. Dann musste ich so kurz von der Brücke weg, musste ich wieder auf die Brücke rauf. Und jetzt habe ich mich zwar nicht verabschiedet, hatte ja schon zweimal, sondern es ist so ein langsamer Prozess entstanden. Das heißt, Nancy hat einfach das Ruder übernommen. Und da ich den Laden aufgebaut habe, war es auch klar, dass es sehr hilfreich sein würde, wenn ich nicht jeden Tag da rumlungere. Mhm. Es gibt ja eine faktische und eine gefühlte Autorität, wenn man irgendwo in den Raum reingeht und weiß nicht, Herr Otto kommt rein, dann hat der plötzlich die reale Autorität, egal ob der Bereichsvorstand gerade seine Mitarbeiter nicht verscharrt, sondern vor sich aufgebaut hat. Mhm. Und ich bin zwar kein Otto, aber der Mechanismus ist der gleiche. Und deshalb war das wichtig, dass ich nicht mehr so häufig da erscheine. Und für mich bleibt ein bisschen übrig, dass ich, wenn es um strategische Ausrichtung geht, einen Blick drauf werfe. Ich bin natürlich immer wieder als Korrektiv gefragt. Und so Feuerwehr, sowas in der Art. Und manchmal bringe ich auch eine Idee dorthin.
Warum möchtest du nicht schrittweise oder warum hast du schon den Abschied gesucht?
Ja, es gibt, das hat mir mal irgendwann ein Freund gesagt, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich irgendwie eine BWL-Vorlesung oder eine Marketing-Vorlesung für. Was ich da aus dem Gespräch erinnere, ist, dass es drei unterschiedliche Unternehmertypen gibt. Einmal den, der etwas aufbaut, findet Ideen, entwickelt Developer. Dann gibt es den, der als Bestandspfleger dort ist und der Typus, der vielleicht die eigentliche Idee ins Next Level reinhebt und sagt so, wir müssen jetzt aber nicht nur das machen, sondern passt zeitgemäß mehr das dazu. Und ich kann das Erste ganz gut. Mhm. Und nach so vielen Jahren ist auch dieses Können ausgiebig ausgelebt worden und in dem Laden sind andere Dinge notwendig, die andere einfach besser können als ich. Und am Anfang fand ich das blöd, mir das eingestehen zu müssen, aber in Wirklichkeit ist das wie beim Älterwerden irgendwie. Es hat alles seine Berechtigung, es hat alles seine Zeit.
Hast du das selbst gespürt oder
ja.
Hat dir das jemand gesagt?
Nein, das habe ich glücklicherweise selbst gespürt. Aber das ist mir jetzt nicht gekommen, weil ich irgendwie bös aufgeschlagen bin und mir den Kopf am Beckenrand gestoßen habe, sondern natürlich im Austausch mit Freundeskreis oder befreundeten Unternehmern. Oder ich bin großer Fan davon, Dinge zu hinterfragen. Warum ist das so? Was soll das? Was macht das mit mir? Warum handle ich so, wie ich handle? Mhm. Da ich dann sehr auf meinen Bauch glücklicherweise höre, da steht auch im Artikel drin, dass eine Eigenschaft, die man eigentlich nicht lernen, sondern eigentlich nur verlernen kann, ist die menschliche Intuition. Und da bin ich so, so glücklich, dass ich die wiedergefunden habe. Und die setze ich ganz häufig ein. Gegen jedes Wissen, gegen jede Rechthaberei ist das mein persönlicher Kompass, den ich in meinem Leben habe.
Was genau heißt denn überhaupt Abschied nehmen? Heißt das, dass diese Organisation irgendwann vollkommen ohne dich funktionieren wird? Oder wirst du trotzdem immer Teil von Das Geld hängt an den Bäumen sein?
Ich habe Bei meinem 50. Geburtstag wurden ganz riesengroße Bilder für mich gemacht, die irgendwo hingehängt wurden für meine Geburtstagsfeier. Mhm. Und da ich mein privates Gelump teilweise in einem Lager von das Geld in den Bäumen einfach gelagert habe, hängen jetzt irgendwo zwischen Paletten, also riesengroße Bilder von mir. Das soll kein Fankult sein, aber es soll heißen, dass ich in irgendeiner Form dort in dem Laden irgendwie auftauche. Ob das so eine Anekdote ist oder wer hat sich das denn damals ausgedacht oder sonst was. Und das ist mir egal, ob es jetzt oder in 50 Jahren ist. Ich hoffe, dass der Laden diese ganzen schwierigen Augenblicke jetzt so gut übersteht, dass das auch in 50 Jahren noch der oder die Nächste sein kann, der oder die den Laden führt. Wenn da irgendjemand sagt, so, das ist ein Bild vom Gründer damals, dann reicht mir das aus.
Du sagst auch, du hast immer ganz viele Ideen und ich habe damals an Schlemiel, ich glaube Schlemiel heißt da, von der Sesamstraße gedacht, bist du ja nicht, willst du sie haben? Weil du hast das in mir auch so postuliert und du gäbst sie auch ab, das hast du gerade eben ja auch angedeutet. Ja. Hast du denn schon eine nächste Idee im Köcher oder sortierst du gerade Ideen?
Ja, ich habe tatsächlich eine Idee im Köcher, hat witzigerweise auch was mit Bäumen zu tun, geht aber in eine ganz andere Richtung. Das bezeichnet vielleicht auch wieder dieser Startpunkt von der Skating in Bäumen, als ich das Projekt angefangen habe und es echt überhaupt nicht gut lief, weil nichts von dem, was ich mir ausgedacht hatte, funktionierte, war das so, dass mich irgendeines Abends, ich weiß gar nicht, woher die Nummer hatte, ein Pfarrer angerufen hat. Und er hat gesagt, hallo Herr Schierhorn, ich habe hier in der Zeitung von Ihrem Projekt gelesen und das finde ich ganz toll. Und ich saß so im Garten und sagte, oh, jetzt auch noch irgendwie ein Geistlicher. Mhm. Und dann hat der Herr Schierhorn, kennen Sie Corbinian Aigner? Ich habe keine Ahnung, aber ich gucke mir das an. Ja, danke. Und dann hört das Telefonat auf und legt auch ein paar Tage später, habe ich dann angefangen zu googeln. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, weil Corbinian Aigner war Pfarrer und Pomologe, so ein Apfelkundler, zur Zeit des Dritten Reiches in der Bodenseeregion. Und der hat die falschen Sachen von der Kanzel gepredigt, wurde einkassiert und ist dann in den Priesterblock in Dachau kaserniert worden. Zwischen den Baracken hat er die Apfelsorten KZ1, KZ2, KZ3 und KZ4 gekreuzt. Dann Todesmarsch nach Österreich, erst geflohen und nach dem Krieg hat er sein Pfarramt wieder aufgenommen und Teile der Bodenseeregion tatsächlich mit seiner Apfelkreuzung irgendwie versehen. Und ich fand diese Idee so wahnsinnig berührend, weil so der lutherische Satz, wenn es der letzte Tag meines Lebens wäre, würde ich ein Apfelbäumchen pflanzen. Dachte ich, das ist der Wahnsinn, wie viel Hoffnung, wie viel Kraft, wie viel Stärke so ein Mensch mitbringt. Und dachte mir, das ist der eine Strang sozusagen, dachte mir als zweites, wie ist es eigentlich, da geht es wieder um meine Kinder, wie kann ich eigentlich die Grauen, das Unerhörte, das fast nicht Erklärbare des Dritten Reiches, wie kann ich das meinen Kindern erklären? Und ich glaube, dass Erinnerungskultur wahnsinnig wichtig ist. Ganz, ganz wichtig ist aber auch darauf zu achten, wie diese Erinnerungskultur verbunden ist mit der Empfangsbereitschaft der Generation, die erinnern sollen. Also sie sollen ja erinnern. Und da dachte ich mir, also bei mir ist es schon so, ich war hier in Hamburg auf dem Joanneum zur Schule, sehr konservative Zeit, in Schule damals noch gewesen. Da war der Unterricht mit Leuten bestückt, nicht nur klassischer Frontalunterricht, sondern auch eine sehr klare Meinung über das, wie unsere Zeit irgendwie gelesen werden sollte. Da gab es nicht viel Spielraum. So, und ja, ich habe viel gelesen, ja, ich weiß ungefähr, was wo wie geschehen ist, aber der emotionale Bezug, der mehr ausmacht als das Erinnern selbst, den gilt es zu schärfen und der ist generationsunabhängig. Und wenn ich irgendetwas habe, was ich als Wert, als Intuition, als Schwingen der Seele, was auch immer, habe und übertragen möchte, dann muss es mehr sein als ein Schwarz-Weiß-Foto. Und es muss auch mehr sein als der schuldaufgeladene Kameraschwenk über ein KZ. Das ist schlimm, das bleibt schlimm. Es braucht trotzdem eine Übersetzung, damit die Leute, die erinnern sollen, es auch nachvollziehen können. Und deshalb glaube ich, dass, und deshalb bin ich diesem Pfarrer so dankbar, dass der mich angerufen hat. Ich habe seinen Namen nicht mehr, ich weiß es nicht mehr, vielleicht hört er das, dann tausend Dank. Gilt es darum, unseren Kindern beispielsweise zu sagen, wisst ihr was, ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte von Corbinian Aigner. Und wenn ich mir, und dann wollte ich den Garten der Hoffnung machen, das heißt eine Wiese, wo Bäume stehen von Corbinian Aigner, um genau diese Geschichte auf eine leichte Weise zu erzählen. Menschen mit Behinderung, verschiedene Konfessionen an Kindern buddeln Bäume ein. Das heißt, alles das, was im Dritten Reich nicht möglich gewesen wäre, schafft etwas Neues daraus, erwächst irgendwas, dann kommt da oben ein Apfel raus. Das heißt, das Zusammensein trägt Früchte. Der Baum heißt, das ist der KZ3, der jetzt als Corbiniansbaum im Posthum vermacht wurde, erzählt diese Geschichte. Und das berührt, das verstehe ich. Wenn es scheiße läuft, dann verhalte ich mich so. Und mir ist egal, was alle sagen, ich verhalte mich so, das ist wichtig. Das hat ethisch-moralische Grundsätze. Das geht über alle Generationen. Das sind universelle Werte. Und die Idee ist schon uralt. Und ich glaube mal daran, dass es einen richtigen Zeitpunkt geben sollte. Und als neulich uns die unfassbar leidenschaftliche Esther Bejanaro verlassen hat, Jüdin, die eigentlich nur noch so lange gelebt hat, weil sie in Auschwitz Akkordeon spielen konnte, habe ich ein Konzept geschrieben, das ist gerade in der Finalisierung, wo Esther, Corbinian Aigner und Hans und Sophie Scholl als Triumvirat quasi einen Garten der Courage vertreten sollen. Und wenn ich die Augen schließe, sehe ich Schulklassen vor einer Hecke mit weißen Rosen, vor etwas sehr, sehr Lebendigen, die Geschichte von der Widerstandsorganisation Weiße Rose erzählen, aber eben nicht mit dem Schlimmen, sondern mit dem Lebensbejahenden, weil das ist das, was uns weiterbringen wird. Und das ist, was die Werte, die es zu erinnern gibt, die sind nicht den totalen Kollaps all dessen, was uns an moralischer Integrität in der Gesellschaft verbindet, zu bejammern, sondern zu sagen, nee, es geht um das Ja im Leben. Das ist mein neues Projekt. Hat ein bisschen mehr Klippen, glaube ich, die es zum Schiffen gilt, weil da sehr viele Leute mitreden würden, wenn es überhaupt jemals das Licht der Welt erblickt.
Ja.
Aber ich würde es mir so sehr wünschen. Ich würde es mir so sehr wünschen.
Du hast einen langen Atem, oder?
Ja, aber ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich was loslassen kann. Also, oder wenn der rechte Zeitpunkt noch nicht da ist. Mhm. Die Idee liegt jetzt schon seit ungefähr 10 Jahren in meiner Schublade.
Die ist gut gelagert, meinst du?
Die ist gut gelagert und reif, vielleicht jetzt das Licht der Öffentlichkeit langsam erblicken zu können. Das wird ja ohnehin nicht meine Idee sein, sondern aus sowas entsteht immer ein Wir.
Ja.
Und das ist ja gerade das, worum es dann nachher geht, dass von den ganzen Leuten, die Lust haben, etwas mitzutragen, das dann auch wachsen zu sehen und mitgestaltet werden darf.
Könntest du dir vorstellen, eine Zeit lang ganz zurückzustufen und mal keine Projekte, die so rechts und links von deinem eigentlichen Business die ganze Zeit so absprengen, also sich wirklich zu fokussieren auf einen Job?
Ja, ich bin gerade in der Phase des Lebens, wo ich überprüfe für mich, wie viel Verantwortung ich noch tragen möchte. Das hat vielleicht so ein bisschen was damit zu tun. Und ich merke, dass in jeder Phase meines Lebens, in jeder Station meines Lebens, jetzt gerade, das bisher so war, dass ich ganz viel Verantwortung übernommen habe. Scheidungskind, ich war der Mann im Haus, sozusagen, weil der Vater nicht mehr da war. Ich war das gewohnt, ist ein Mechanismus, der entstanden ist. Den habe ich über viele Jahre schon überprüft, da habe ich schon viel abgegeben. Aber jetzt merke ich, vielleicht hat das auch mit dem Wechsel ins zu die zweite Hälfte meines Lebens zu tun, über 50 zu sein. Ich möchte noch mehr abgeben. Und wenn ich jetzt Ideen aufbaue, ist es beispielsweise so, dass ich mir sofort Leute dazu hole, die eigentlich nach außen auftreten, das alles begleiten. Und ich bin eher so ein Samenleger und gucke, hey, noch ein bisschen Sonnenlicht wäre cool, ein bisschen Wasser und so weiter. Ich kann mir es schwer vorstellen, gar nichts zu tun. Und wenn ich etwas tue, was ganz fokussiert ist und nicht mit dem Job zu tun hat, das eigentlich gelingt mir das am einfachsten mit entweder der Familie oder dem Kochen. Ich koche leidenschaftlich gern.
Was kochst du?
Och, alles. Also nie nach Rezept, sondern irgendwie was da ist und daraus zaubere ich was. Also immer weniger Fleisch und Fisch, erstaunlicherweise, wo ich beides sehr gern mag. Mhm. Beides aber für unsere Gesellschaft keine gute Idee ist, das unreflektiert so weiter zu benutzen, wie wir es tun. Deshalb ist das vielleicht auch ein Wissen und Intuition miteinander gemischt. Ich koche alles Mögliche. Auf einem großen Teller servieren. Es muss auch noch schön aussehen. Das finde ich halt ganz wichtig. Und das, sowas liebe ich, weil das sehr, sehr sinnlich ist.
Jetzt habe ich Hunger.
Chaotisch.
Spätestens jetzt habe ich Hunger. Klingt so, als wärst du auch ein guter Gastgeber, wenn es gut aussehen soll und du das zelebrierst. Oder zelebrierst du das auch für dich allein im Kleinen?
Ich würde das, mittlerweile würde ich das auch für mich alleine machen. Ich habe neulich gelacht, weil ich koche noch gar nicht so lange. Ich koche, seitdem meine erste Tochter auf die Welt gekommen ist. Da gibt es ganz viele Bilder, wo sie neben mir am Herd sitzt. Alle wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben, weil sie hätte auf die Herdplatte greifen können. Aber saß neben mir am Herd. Und ich halt irgendwie experimentiert habe, weil ich keine Ahnung hatte vom Kochen. Ich hatte immer einen riesengroßen Kühlschrank, da waren wahnsinnig viele Getränke drin. Aber da waren auch viele Playmobil-Figuren und sonst was drin. Das war so ein Kühlschrank-Happening-Automat. Und mittlerweile, das auch, was ich vorhin gesagt habe, mit diesen ganzen Fragen, die ich mir neu beantworte, die Antworten, die ich mir neu geben musste, ist es vielleicht auch so vergleichbar mit dem Essen. Also auch da gibt es viel mehr Tiefe, viel mehr Sinnlichkeit und viel mehr Bewusstsein. Mhm. Bewusstsein ist ein gutes Wort.
Das klingt auch, als würdest du ruhiger werden.
Ja, ich werde älter. Also ich merke, dass ich älter werde. Und ich finde das, neben Zwicken und Zwacken irgendwie, ich finde das total cool, älter zu werden. Das ist auch nicht so mich irgendwie beruhigen oder das ist auch kein Schönreden, sondern mich regen nicht mehr so viele Sachen auf. Ich finde, um mich herum kann es toben und durchdrehen und so weiter. Das kann auch weiterhin geschehen. Aber ich muss da nicht mehr so aktiv werden, wie ich glaubte, das früher machen zu müssen. Mhm. Also ich finde das eigentlich ganz schön, in einer würdevollen, und da bin ich froh, dass ich ein gewisses Maß an Selbstreflexion, Selbstkritik mitbringe und mir auch Kritik von anderen anhöre und die auch zulasse. Ich befolge sie nicht immer, aber das ist ganz schön, so durchs Leben zu gehen. Also ich entdecke Freundschaften wieder, ich gehe langsamer, es ist halt nicht mehr der Schnellzug, sondern ein Spaziergang manchmal. Ich kann aber auch anders, ich kann auch wieder einen aufdrehen und wird es alles schnell und da muss das auch so geschehen, das gibt es auch.
Musstest du wahrscheinlich auch im vergangenen Jahr, Stichwort Corona, oder? Da wird auch bei euch oder auch in deinem Leben einiges durcheinander gewirbelt worden sein, oder?
Ja, es ist halt, ich habe insgesamt fast 10 Unternehmen. Und das, was ganz Kleines dabei, das sind auch dann irgendwie, insgesamt sind es so bummelig, glaube ich, fast um die 100 Mitarbeiter in den unterschiedlichen Firmen. Und von Marketingagentur über eine Firma, die Schnaps macht, bis hin zu einem Sozialunternehmen, gibt es natürlich unfassbar viele Themen auf einmal, die auf der... So, aber da ich ja nicht alles selbst mache, sondern die einzelnen Firmen jeweils einfach sensationelle Führungskräfte haben und da sind Leute am Ruder auf der Brücke, wo es immer mal schwankt und alle, die in der Geschäftsführung in den Firmen sind, stets darauf achten, ein sozial verträgliches, ein nicht immer freundschaftlich, aber sehr, sehr persönliches Arbeitsumfeld herzustellen. Bei der Skating-Bomb ist es dann noch mehr. Entsteht gerade in so einer Zeit, wo ein Virus alle plötzlich auf ich umschalten, um Gottes Willen, ich kann ja krank werden, ich kann ja sterben und meine Kinder, um Gottes Willen, dass das sehr, sehr bei sich losgeht, ist trotzdem diese Kulturarbeit der letzten Jahre hat dazu geführt, dass alle, jedes Einzelne, es ist nicht nur ein Unternehmen, sondern alle Unternehmen gewesen, dass alle in so einem Wir schaffen das Modus übergegangen sind. Und das ist nicht meine Leistung, da habe ich vielleicht ein bisschen an mitgemacht, was die Grundhaltung angeht, aber gelebt, umgesetzt und am Leben gehalten haben, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer der einzelnen Firmen. Und ja, es gibt sehr, sehr viele Themen. Also es gibt Projektleiter, die sagen, ich musste zwei Firmen jeweils zwei Wochen auf Kurzarbeit setzen. Da gibt es Führungskräfte, die viel, viel Geld verdienen, die sagen, pff, ja, dann, wenn ich nur das kriege, arbeite ich auch nur so viel. Und wenn jemand dann im Jahr sechsstellig von dir als Firma bezieht, dann finde ich, wäre es cool, eigentlich auch eine andere Haltung mal an den Tag zu legen. Und bei namentlich das Geld hängen in Bäumen ist es beispielsweise so, in der Zeit lag ich zu Hause, hatte selbst Corona. Und war das beispielsweise so, dass auch da die Leute zwei Wochen in Kurzarbeit gesetzt werden mussten. Und es geht ja prozentual, 50% oder 40, 80 oder was auch immer. Und da war das so, dass dann die Leute, die ohnehin wenig haben, gesagt haben, weißt du, die, meine Kollegin da hinten, die hat nun wirklich überhaupt nichts. Gib mir, nimm bei mir mehr weg und lass es ihr. Ihr könnt heulen, wenn ich das sage, weil das ist einfach eine Form des menschlichen Zusammenseins, die bei dem, was in unserer Gesellschaft gerade geschieht, so häufig verloren geht. Und es ist so schade, weil es so wenig ist und es macht so viel.
Wenn wir jetzt in die Glaskugel schauen, gibt es etwas, was du auf jeden Fall noch erreichen möchtest in den nächsten Monaten? Gibt es etwas, worauf du dich total freust und worauf wir uns vielleicht noch freuen können?
Wenn das mit dem Garten der Courage was werden würde, wäre das etwas ganz, ganz, ganz Schönes für mich, weil es ein verbindendes Element wäre zwischen den Generationen, zwischen hell und dunkel, zwischen gut und böse, zwischen jetzt und morgen. So, das hat ganz viel Brücken in sich, dieses Thema. Das wäre für mich ein sehr, sehr großes Geschenk, wenn daraus tatsächlich ein realer Garten erst in Hamburg und dann an allen Plätzen gerne dieser Welt entstehen würde, wo so eine Symbolik Platz hat und verstanden werden könnte. Es gibt aber, ich habe eine Schublade voller Ideen, ich schmeiße die ja nie weg. Ich glaube, dass der Zeitpunkt halt dann irgendwann noch nicht passt. Und es gibt auch ein schönes Kunstprojekt, was ich sehr gerne, ich habe mich letzte Woche mit den OMR-Leuten getroffen und fand die total super, sehr inspirierend. Es war ein ganz angenehmes Gespräch, weil Atze Schröder war auch dabei. Und da ist mir eingefallen, als ich gestern denen eine Mail geschrieben habe, dass ich ein altes Projekt, was ich habe, auch rausziehen möchte. Das kann ich jetzt leider nicht sagen, weil das... aber das ist ein Kunstprojekt, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was ich bisher gemacht habe. Und das wäre auch total klasse. Hat viel mit unserer Stadt auch wieder zu tun, viel mit der Altstadt zu tun. Und vielleicht sehen wir uns in diesem Rahmen ja irgendwann nochmal wieder.
Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Ja. Ja, danke fürs Mitmachen hier.
Danke für den Platz.
Das war Jan Schierhorn. Was mir in den Sinn kam nach diesem Gespräch, ich persönlich kann nicht verstehen, warum der Begriff Gutmensch einen so negativen Anstrich bekommen hat. Warum? Muss man sich dafür schämen, wenn man versucht, die Welt, sein persönliches Umfeld, in diesem Fall Hamburg, zu einem besseren Ort zu machen? Ich finde nicht. Jan Schierhorn jedenfalls ist für mich genau das, ein Gutmensch und ein Hamburger, den wir euch sehr gerne in diesem Podcast vorgestellt haben. In der aktuellen Ausgabe vom Der Hamburger findet ihr ihn übrigens auch. Meine Kollegin Julia Schwendner hat sich mit ihm auf Streuobstwiesen begeben und tolle Fotos gemacht. Das dazugehörige Porträt stammt aus meiner Feder. Das war der Podcast vom Hamburger. Euch hat's gefallen? Ihr wollt mehr HamburgerInnen kennenlernen, die vor und hinter den Kulissen dieser Stadt unterwegs sind, die dieser Stadt erst ihr Gesicht verleihen? Dann abonniert diesen Podcast, empfehlt ihn euren Freunden und bewertet ihn gerne auf den gängigen Kanälen. Darüber freuen wir uns sehr. Wie immer findet ihr alle Infos zum Magazin und zu diesem Podcast auch unter www.derhamburger.info. Dort findet ihr übrigens in unserem Shop auch unsere neuen Postkarten, stilvolle Kaffeebecher mit Der Hamburger liebt dich Print und unseren Bildband Der Hamburger, das Buch der Stadt. Herrlich subjektiv, 100% Hamburg-Liebe, verpackt in 240 Seiten mit Fotografien von Matthias Plander. Und jetzt? Zeit fürs Schlusswort. Danke an Jan Schierhorn, an Stefan Endrichkeit, der die Postproduktion dieser Podcast-Reihe übernimmt, an Laura Matamoros, die den Podcast auf die Homepage unseres Magazins bringt und die Cover layoutet, und an das gesamte Hamburger Team für immer neue Ideen und Stories. Hashtag Print lebt. Ich sag Tschüss und wir hören uns.